Nochmal wiederholen.
Es ist 12:05. Kannst du damit was anfangen mit der Ansage?
Ja, hört sich so ein bisschen nach 80er an. Es ist 12:05.
Nee, nee. Kann ich gleich erzählen.
Okay, gut.
Passt zum Thema.
Ja, bin ich mal gespannt. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Papa erzählt aus der Musik. Hallo Papa.
Hallo mein Sohn.
Wir haben gesagt, weil wir mich am Ende dieser Folge, könnt ihr was hören, die letzte halbe Stunde ist an, ja, ist ein Interview eigentlich. Unser erstes Interview mit einem professionellen Musiker. Also er lebt davon, er lebt von der Musik, also ist er für mich in dem Sinne dann ein Profi.
Genau, ist ein Profi.
Ja, wie es dann gekommen ist, machen wir gleich, aber ich möchte erstmal wissen, was 12:05 jetzt mit dem Thema zu tun hat.
Ja, wir wollten ein bisschen über Live-Konzerte reden.
Ja, genau.
Genau, und dieses 12:05 beginnt, ist die Ansage von dem berühmten Beatles-Album im Star Club. Das beginnt mit den Worten, es ist 12:05, es ist 12:05. Und dann spielen die Beatles ein Lied.
Okay. Das ist also, okay.
Das ist das Geheimnis.
Das ist das Geheimnis.
Man, ja. Weil man weiß allerdings jetzt nicht genau, ob jetzt 12:05 mittags gemeint war oder die Silvesternacht 12:05.
Ah ja.
Das kann jetzt beides sein.
Ah ja. Ja, ich weiß nicht, wenn du 12 Uhr die Küche aufmacht, kann natürlich sein, dass ich 12:05 angekündigt habe. Oder wenn halt
ich komme da drauf, weil diese Aufnahmen, als sie damals rauskamen, 1977, galten die als Silvesterkonzert.
Ach so,
bis man dann über die Monate und Jahre dann festgestellt hat, dass die Aufnahmen auch über mehrere Tage vor Weihnachten und Silvester, glaube ich, gar nicht aufgenommen worden sind. Aber wurde halt so verkauft.
Okay, aber ist dieses 12:05, ist das von außen eingesprochen worden oder ist das wirklich dann dort vor Ort gesagt worden?
Das ist vor Ort gesagt worden. Hm. Aber das Thema Starclub-Aufnahmen ist ein eigenes Thema.
Ja, jetzt haben wir aber schon...
eine eigene Sendung.
Jetzt haben wir aber schon wieder mal angesprochen, dass wir eigentlich mal über die Anfänge der Beatles reden müssen. Ja, also, das haben wir wieder drin. Aber demnächst kommt ja Anthologie 4, dann könnte man ja mal wieder ansprechen, das Thema.
Hm? Ja, da können wir auch ansprechen, weil... Das kann man gut ansprechen, weil in Anthologie selber ist ja jetzt eine, man kann sagen, eine Wiederveröffentlichung mit Nummer 4 dabei. Vorher waren es ja drei CDs oder Anthologie 1 bis Volumen 1 bis 3. Jetzt haben sie nochmal 4 dazu gemacht. Die hatten ja von Anfangszeiten viel dabei gehabt, aber die Starclub-Aufnahmen, die haben sie vernachlässigt oder die haben sie unterm Tisch fallen lassen.
Ne? Mhm. Also sind die ja gar nicht drauf, oder was?
Es ist nichts drauf von den Aufnahmen. Ja, das ist auch klar, weil die waren damit mit der Veröffentlichung nicht einverstanden. Damals, 77. Da gab es auch schon die ersten
Querelen
und so.
Dann, okay, dann wäre natürlich aber die. Ja, dann haben sie es vielleicht versucht und da wollten die zu viel Geld haben und dann sagten sie dann ohne uns oder so, keine Ahnung.
Also
wäre es doch erst recht dann gut gewesen, dann zu sagen, okay, dann veröffentlichen wir die Sachen jetzt selber. In der Erwartung, dass die da vielleicht mehr Geld dadurch irgendwie generieren würden.
Ja, aber ich glaube, das war jetzt keine Geldsache, das war einfach nur eine Sache der Qualität. Die fanden die Aufnahmen einfach nicht gut.
Ja, okay, aber...
Es gab da Gerichtsverhandlungen in den 90er Jahren, dass da überhaupt verboten wird, die Aufnahmen rauszubringen, ist egal von wem.
Ja, klar, aber...
Aber wir schweifen ab.
Ja, nee, also ich wollte eigentlich ankündigen, dass das jetzt nicht so eine Laberfolge wird wie letzte Woche, oder nee, vor 3 Wochen, Entschuldigung. Sondern auch eine Informationsfolge wird. Das heißt also, alle, die auch Informationen haben wollen, die dürfen gerne dranbleiben. Ist nicht einfach nur so ein stumpfes Hin- und Hergelaber. Selbst in dem Interview mit Viv, also genau, so heißt der Musiker Viv Levaf, selbst im Interview mit Viv hat Papa es doch geschafft, irgendwelche komischen Beatles-Fakten rauszuhauen. Also, da könnt ihr auf jeden Fall auch was gespannt sein. Aber wir haben uns auch ein bisschen schwer getan zu überlegen oder zu entscheiden, welches Thema wir dann machen. Eigentlich war die Idee gewesen, okay, wir machen dieses Interview und gucken dann anhand von den Informationen aus dem Interview, worauf kann man dann die Folge aufbauen und irgendwie war von allem was drin.
Mhm.
Also hatten wir dann gesagt, okay, es ist ein Wohnzimmerkonzert gewesen, dann reden wir über Konzerte. Ob es jetzt Konzerte sind, auf denen wir selber waren, ob es jetzt Konzerte sind, die wir vielleicht sogar selber gemacht haben oder die wir irgendwie so gesehen haben, irgendwie DVD, Blu-ray, keine Ahnung, oder Streaming oder so. Oder CD, Schallplatte, Kassette, Betamax. Und du guckst mich gerade so verwirrt an, als hätte ich doch nicht das abgesprochen.
Doch, abgesprochen haben wir es schon, aber das ist ja dann ein Riesenwulst. Allein, guck, du weißt ja, wie viele DVDs ich habe und wie viele Konzerte man schon
Aber ich weiß auch, wie viele du davon geguckt hast und so viele sind das dann auch nicht. Also das fällt ja schon mal die Hälfte weg von den Sachen.
Aber auch die Hälfte ist noch viel.
Ja, okay. Nee, also ich weiß nicht, willst du was anfangen? Willst du irgendwie was?
Ja, ich wollte eigentlich, das war ja praktisch ein Wohnzimmerkonzert gewesen.
Ja, genau.
Und beim Wohnzimmerkonzert habe ich sofort an einen anderen Künstler gedacht, an einen gewissen Gunter Gabriel. Ich weiß nicht, ob der noch bekannt ist, ist auch schon seit einigen Jahren gestorben,
Ja, eventuell, falls hier jemand Olli Schulz kennt oder den Podcast von Olli Schulz mit Jörn Böhmermann zusammen, der hat ja damals das Hausboot gekauft und dann aufwendig renoviert und dann da, da gibt es auch eine Netflix-Doku zu und so.
Da gibt es jede Menge. Der war ja auch in den 70er Jahren, war ja auch ganz, ganz weit oben mit seinen Cracker-Songs, jetzt vereinfacht gesagt, und seinen Liedern von Johnny Cash auf Deutsch.
Ja.
Und als Komponist für Juliane Werding und anderen. Und er hatte irgendwann, ich weiß jetzt nicht genau die Jahreszahl, auf jeden Fall hatte der irgendwann mal riesen Schulden gehabt.
Mhm.
Und er war halt, sagen wir mal so, hat in den Interviews immer erzählt, er ist zu stolz, Sozialhilfe zu empfangen und so weiter.
Mhm.
Er will selber, wie er in seinen Songs immer sagte, selber sich selber aus dem Dreck ziehen. Und da kam er irgendwie auf die Idee, ob er es war oder sein Manager, keine Ahnung, ich könnte ja das Geld verdienen mit Wohnzimmerkonzerten. Ich meine, das war so gewesen, man konnte ihn anrufen oder ihm schreiben, Herr Gabriel, wir hätten, kommen Sie mal zu uns. Ich weiß ja auch nicht die Preise von ihm, wie viel Geld er genommen hat, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber er ist dann gekommen mit seiner Gitarre, ich glaube sogar ganz alleine, meine ich, ne?
Ja, ja, also habe ich es auch verstanden. Aber,
ne?
Also.
Und dann hat er dann seine, auf Wunsch, seine Hits gespielt oder was anderes und hat dadurch innerhalb von ein paar Jahren seine Schulden abbezahlt, so wie er sagte.
Ja, ich weiß nicht, was danach der Fiskus zu der ganzen Nummer gesagt hat, ob er dann wieder neue Schulden aufgebaut hat. Darüber wurde nie geredet.
Da wurde nichts gesagt. Klar, du musst dann wieder Steuern bezahlen. Ne?
Ja, genau, im Zweifel, ja.
Du bist ja auch ein Rattenschwanz.
Also nicht nur im Zweifel, sondern generell,
du hast Steuerschulden, dann verdienst du.
Genau.
Was kommt zuerst? Erstmal wieder Steuern abzahlen.
Ja, natürlich.
Abdrücken.
Ja,
nee, aber das ist mir hängen geblieben von den Wohnzimmerkonzerten.
Ich meine, das macht ja auch in der Richtung, was heißt Sinn? Aber du hast dann so Leute, die, keine Ahnung, sind mit der Musik aufgewachsen, hören die gerne oder sowas und dann hast du auf einmal kriegst du auf einmal die Möglichkeit, dass er bei dir zu Hause aufschlägt und zum Beispiel zu deinem Geburtstag spielt oder sowas oder, ach komm, nächsten Monat, da Sonntagabend, den Tatort, den mag ich nicht, dann fragen wir nochmal den Gunter, ob er vorbeikommen will oder sowas. So in die Richtung. Ich meine, das ist ja, und ich gehe mal davon aus, dass es auch Preise sind, die jetzt nicht so utopisch hochgegriffen waren oder sowas. So, und das ist dann ja in der Richtung doppelt
mal,
schlau, das zu machen.
Ich sag mal, waren wohl bestimmt ein paar hundert Euro gewesen. Aber
ich habe im Kopf irgendwie, hast du gesagt, das 500 Euro oder so.
Ne?
Das habe ich irgendwie im Kopf.
Aber ist doch schon toll, dass man den alten Helden dann im Wohnzimmer hat, ne?
Ja, ja, klar.
Und ich muss dazu sagen, ich habe mir einmal live gesehen, das war bei uns in der Gegend, war so ein Trucker-Treffen, da war auch Manfred Krug dabei, der Schauspieler, der hatte. Und,
also wo war das, Autogramm, die Autogrammkarte von
Ewigkeiten her. Also Ewigkeiten her, da warst du noch ein bisschen kleiner.
Ja.
Und den habe ich dann abends dann live gesehen, aber nicht komplett, weil ich irgendwie.
Ich war ja noch ein bisschen kleiner.
Ja, auf jeden Fall, live war der echt eine Bank gewesen. Der hat wirklich Stimmung gemacht.
Ja.
Und deswegen kann ich mir vorstellen, wenn jetzt hier seine Klampfe ankommt hier, dann.
Ja,
war was los.
Ja, ich musste bei Wohnzimmerkonzert, musste ich zuerst, Wir müssen mal so einen Counter einpacken oder ich muss mal jedes Mal 5 Euro reinschmeißen. Aber ich musste an einem ganz frühen Sheeran-Auftritt denken für so ein Radio. Da hatte auch bei jemandem zu Hause, also der war ein bisschen bekannt, so lokal bekannt, so, ne? Also man konnte, ich glaube, mit dem Namen schon ein bisschen mal anfangen, weil er überall irgendwie aufgetreten ist in London. Und da war es so für so ein Radio-Ding, war 2010 oder so, also noch vor seinem ersten Album muss das gewesen sein. Für so eine Radiosendung war er dann bei jemandem im Wohnzimmer und hat da gespielt. So ein kleines Mini-Konzert und sowas. Und hat dann seine Songs von EP und sowas gemacht. Und da gibt es auch Videos zu. Kann man auch bei YouTube finden. Oder da hatte er dann auch in der Richtung dann so eine Aktion gemacht für das letzte Album der Mathematics, also für Subtract, dass er dann, das dann hieß, okay, wir haben Fans oder sowas. Also es gibt ja Leute auf Social Media, die ja ganz viel Aufwand betreiben, richtige Fanseiten und sowas von ihm haben. Die haben sie dann besucht und haben dann, hieß dann erstmal so, ja, wir möchten ein Interview mit euch führen für eine Doku. Und so. Und es war bekannt, zu der Zeit wurde auch eine Doku gemacht und so, ne, für Disney Plus. Und dann schlug auf einmal Sheeran da auf und hat gesagt so, ja, übrigens, ich wollte ein Lied von meinem neuen Album, wollte ich jetzt hier auf deinem Klavier spielen.
Mhm.
Und dann gibt es auch dann eine Version, ich glaube nur im Streaming, nee, ich glaube nur auf YouTube oder sowas, wo er halt dann die Songs in der Living Room Version oder sowas spielt. Ne? Also das, und es gibt eine ganze YouTube-Reihe, die heißt ein Tiny Desk Concert. Das ist halt so ein Set, sieht aus wie so ein Büro.
Mhm.
Da sind auch Musiker, keine Ahnung, machen da Promo mit ihren neuen Dingern. Oder hast du dann auch Musicals, so, wo ein Musical-Ensemble steht dann da und singt dann ein paar Songs und so.
Ja.
Und hatten sie dann, während Corona waren sie auch schlau. Da haben sie quasi, war natürlich dann problematisch mit diesen kleinen Sets und sowas. Und da haben sie so Kamera-Equipment da aufgebaut bei den Stars zu Hause oder im Studio und dann wurde es dort gemacht.
Ja, genau. Das stimmt. Die haben zusammen gespielt, aber in verschiedenen Räumen. Ne?
Also das zum Teil oder.
Haben zusammengeschnitten.
Gab es halt auch von Equals von Sheeran, gab es halt auch, da haben sie bei ihm auch so in so einem, ich glaube auch im Wohnzimmer oder so gemacht.
Aber der Ursprung eigentlich, das waren jetzt keine Wohnzimmerkonzerte, aber fällt mir ein, diese MTV Unplugged-Sachen. So Unplugged ist ja auch schon ein bisschen.
Also wo du alles so kleiner hast.
Ja, ne? Also ohne
intimer,
also ein bisschen intimer gemacht. Ne?
Ja, weil die, okay, ich glaube Nirvana war eine ziemlich große Location, aber ich
weiß, was du meinst. Aber der Hintergrund sollte einfach sein, ne? Jetzt die Lieder ein bisschen abgespeckt, ohne viel Brombeorium, eine Akustikgitarre, ein bisschen Keyboard und Schlagzeug. Und wenn man dann die Sachen anguckt, ich habe immer noch Al Clapton da vor Augen, wie er dann spielt mit seinen Leuten. Also das sieht aus fast wie im Wohnzimmer. Er kommt rein, setzt sich da auf so einen ganz gemütlich auf einen Stuhl.
Mhm.
Oder ich glaube sogar einen Sessel, keine Ahnung.
Mhm. Also so wie er jetzt reinkommt.
Und dann legt er los, ne? Also da war schon so eine Idee gewesen, ne?
Ja, da gibt es auch so eine schöne Nummer, MTV Unplugged, von den Ärzten gibt es nämlich auch so. Auf jeden Fall haben die auch mal so ein Unplugged-Ding gemacht und da gibt es auch eine Aufnahme von. Und dann funktioniert irgendwas mit dem Licht nicht oder sowas in der Richtung. Und dann sind sie auch irgendwie 20 Minuten lang am Trash-Talken und irgendwelche Witze machen und sowas.
Mhm.
So, wo du merkst, also auch das Gefühl hast, das ist alles eine ganz intime Atmosphäre. Häufig hast du bei den Konzerten, sind ja auch nicht so viele Leute da. Also, du hast jetzt nicht irgendwie, würden jetzt nicht in der Felddienst-Arena oder sowas machen, sondern dieses MTV Unplugged-Sachen, sondern schon in Locations. Also, Nirvana war, glaube ich, recht groß. Aber guck dir mal Udo Lindenberg an. Das war ja nicht bei beiden Versionen. Der hat ja zwei Unplugged gehabt.
Ja.
War bei beiden nicht so groß.
Okay, weil es ist.
Also es waren immer noch ein paar hundert Leute
aber
drin.
Die Idee dahinter ist natürlich jetzt so, ne, dass man also im Wohnzimmer spielt.
Ja, wobei Lindenberg hat das natürlich auch wieder abgerissen. Ne?
Und das war aber auch praktisch sein Wohnzimmer, ne? Der hat doch da gewohnt,
genau,
ne?
Ja, einmal beim Hotel Atlantik auf jeden Fall. Genau, das stimmt. Also im Prinzip war es bei ihm im Wohnzimmer, wenn du so willst. Ja,
ja, siehst du? So schließt sich der Kreis.
Aber wir waren jetzt bei WIF, das waren jetzt vielleicht 10, 15 Leute oder so insgesamt mit uns. Und wir haben ja schon mal vor wenigern gespielt, ne? Also muss man ja auch dazu sagen. Das war aber nicht im Wohnzimmer oder sowas. Da war schon mehr Platz für mehr Leute. Also da war jetzt gut ausgefüllt.
Aber da konnten wir aber nichts dafür. Der Geschäftsführer von der Kneipe, der hat geschlafen mit seiner Werbung.
Ja, beide Male.
Ja.
War ja zweimal, wo wir dann eigentlich quasi.
Ja. Aber da muss man durch.
Ja, ja. Da muss man durch, ja.
Ja, und dann gibt es natürlich dann das Gegenteil, diese Riesenkonzerte.
Genau.
Vor 100.000, 200.000 Zuschauern.
Ja.
Ne?
Hast du mal so ein großes, bei so einem Riesenkonzert gewesen?
Nee, bin ich nicht gewesen. Das will mir auch gar
aber
nicht
wohlfühlen. Du hast doch mal Paul McCartney gesehen live. War das nicht so in einem Stadion oder sowas?
Der war ja in Oberhausen.
In Oberhausen, in der, oh, wie heißt die Halle?
Der sollte eigentlich erst in...
Ja, okay, da sind, glaube ich, 20.000 oder 30.000 oder so.
Sollte eigentlich erst in Schalke spielen, aber irgendwie hat er dann, ob der zu wenig Karten verkauft hat, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Auf jeden Fall haben sie dann nachher Oberhausen verlegt.
Ja, das war dann aber noch nicht die Veltins-Arena, das war ja noch die alte Schalke-Arena, oder nicht? Oder war das schon die Veltins?
Doch, da müsste schon 2000, Anfang 2000 war doch schon die...
Doch schon so lange, okay.
Ja, meine ich wohl. Aber ich will mir jetzt auch nicht festlegen. Aber auf jeden Fall, ja... Ich sag mal 10.000 vielleicht oder so.
Ja. Okay, aber das ist das größte Konzert, wo du gewesen bist, von der Menschenmenge her, oder?
Ja, ich weiß jetzt nicht, was damals in das Open-Air-Konzert, da waren wir ja mehrmals gewesen, in Bocholt, im Stadion.
Ja gut, aber das sind jetzt auch 10.000 oder wie viele sind da?
Ich glaube auch noch nicht mal, dass da so viele waren. Aber da war schon ein sehr großes für mich. Weil ich hab's lieber so, ja okay, wir jetzt zu den großen Stars, aber teilweise kommen die jetzt ja auch wieder in den kleinen Sälen, so wie jetzt die Lichtburg in Essen.
Ja
da
gut,
macht, weil da machst du viel mehr Spaß.
Ja, also genau, also es gibt so Leute, wo ich dann auch so gerne mal so in diesen kleineren Dingern sehen möchte. Also,
ja, wenn man jetzt richtig im Stadion steht und du siehst den nur über die Leinwand.
Ja, das ist ja auch auf jeden nicht. Fall. Und das ist also so ein Punkt, den fand ich damals auch wieder bei, nochmal wieder 5 Euro und Sparschwein, bei Schielen witzig. Der sollte dann in Mülheim auftreten. Da hat er seine große Stadion-Tour gemacht. Oder so große Open-Air-Tour oder so war das. Wo er dann quasi überall Wembley aufziehen wollte mit 80.000 bis 100.000 Zuschauern oder so in Richtung. Oder sogar noch mehr. Und dann hieß es damals in Mülheim am Flug, also es gibt so einen Flugplatz da, der wird halt, glaube ich, ich weiß nicht, ob er auch noch für so Segelflieger so benutzt wird, aber da sollte er dann auftreten und dann gab es aber Probleme wegen der Brutzeit von so einem Vogel, da war dann die Frage, ob das überhaupt dann stattfinden darf in der Richtung, dann sollte es dann nach Düsseldorf, also da wären auch irgendwie über 100.000 Leute gewesen und ich war schon mal da, ich sag mal so, da hättest du nichts gesehen, wenn du hinten gestanden hättest, hättest du nichts gesehen, also
aber,
wirklich nicht.
Also sag mal so, ich war auf jeden Fall noch nie auf einem Konzert, wo so 50.000 waren, da kann man schon mal sagen. Da war ich noch nie.
Ja, und dann sollte es dann in Düsseldorf stattfinden. War das Düsseldorf? Ja. Da hatten sie nämlich auch irgendwie einen Platz gehabt, den sie sowieso schon lange umbauen wollten als große Open-Air-Veranstaltungsfläche. Dann wurde das irgendwie genehmigt. Dann gab es aber Probleme, weil die Genehmigung auf einmal so schnell ging und sowas. Ne? Und auch wegen Bäumefällen und so. Und dann ist es nach Sofeldins Arena gegangen und hat man gesagt, okay, wir splitten das in 2 Tage auf, um die Leute dann reinzukriegen, die auch schon Tickets haben.
Mhm.
Ne, weil es war nicht, in der Fans-Arena ist nicht genug Platz gewesen, um das alles an einem Tag zu machen. Also auf 2 Tage aufgeteilt. Und die Leute haben zum Teil ein Upgrade gekriegt von ihren Tickets oder auf jeden Fall haben sie, oder Tickets hat entsprechend ihrer, von dem bekommen, was sie da damals bezahlt hatten, haben sich trotzdem beschwert, dass sie nichts gesehen hatten. Wo ich dann nachher dachte, ja ganz ehrlich, aber dann hättet ihr da noch weniger gesehen in Mülheim. Hast du schon mal irgendwie ein Konzert gehabt, wo du dann irgendwie in irgendeiner Form richtig enttäuscht warst danach? Ja, oder von dem du enttäuscht warst? Also aus welchem Grund noch immer? Oder eine schlechte Erfahrung gemacht hattest?
Nee, ich war nur enttäuscht,
so schnell es vorbei ist.
Nee, wenn die keine Autogramme geben.
Meinst damals wie bei Jazz Hotel, wo du dann hinter der Lichtburg gestanden hattest?
Nee, Jazz Hotel war ja, ja okay, das kann man ja noch begreifen, aber war eine andere Gelegenheit. Da haben wir auf einen Künstler gewartet.
Ja.
Ich will jetzt den Namen nicht nennen. Und die alle kamen schon raus, die Musiker. Und haben wir noch, wir standen nur mit, waren da nur mit 5, 6 Mannequins da. Da haben wir gefragt, kommt denn der auch noch raus? Ja, müssen nur noch ein paar Minuten warten. Dann kommt er auch raus. Ja, wir warten und warten. Und dann sehen wir ganz, dass er einen anderen Ausgang benutzt hatte und abgezischt ist. Mhm. Das war ein bisschen enttäuschend.
Mhm. Ne? Ja, ich habe das mal bei einem Comedian gehabt. Den habe ich 2-mal gesehen. Beim ersten Mal war es in London, in so einer ganz kleinen Location. Also ich glaube, da waren keine 100 Leute drin. Also, 50, 60, ne, oder so. Und also ein deutscher Comedian, und der hatte dann, da ist er aufgetreten. Und da habe ich dann gedacht, okay, ist ja eigentlich ideal. Dann guckt man dann, gibt man danach ein Autogramm, quatscht man vielleicht noch ein, zwei Wörter oder sowas oder macht ein Foto und so. Und dann war sein Auftritt vorbei. Er ist da hinten gegangen. Und dann kamen aber auch schon die Leute, das waren so, also von diesem Comedy Club kamen dann schon an, so, weil die Leute haben da gewartet noch, weil dachten, okay, kommt vielleicht nochmal raus irgendwie, ne, und keine Ahnung, schreibt Autogramme oder so. Und dann nach 5 Minuten kam aber einer von den Mitarbeitern an, so, hier, ey, Show ist vorbei. Show is over.
Ja.
So, und dann beim zweiten Mal war es dann hier bei uns. Und da war es, glaube ich, einfach zu groß nachher am Ende, dass er das gemacht hat. Das verstehe ich dann ja auch in der Richtung. Das
verstehe ich auch, ja.
War dann schon in der Richtung, wir waren noch ein bisschen in diesem Pub, wo das dann gewesen ist, haben wir noch ein bisschen dann noch rumgestanden für den Moment, in der Hoffnung, dass er vielleicht doch noch irgendwie vorbeikommt oder so. Aber der Pub war auch so voll mit Leuten, die ihn nicht kannten. Also.
Weil wir gerade von Autogrammen reden. Jetzt haben wir von dem WIF auch vergessen, uns Autogramm geben zu lassen, ne?
Ja, aber da muss ich nochmal über die Connections, die ich habe, sowieso mal fragen, weil jetzt im Dezember sein neues Album rauskommt.
Ne, ich meine jetzt hier so, ich bin ja auch, wenn über 1000 Leute Zuschauer waren, dann kann man auch begreifen, dass da keine Autogramme gibt. Das ist schon klar. Ne?
Ja, ja. Ja, also natürlich.
Aber sonst die kleinen Veranstaltungen, da waren die immer sofort danach, saßen sie schon da, also sah manchmal so aus, als wenn sie darauf gewartet hätten, dass jemand kommt.
Mhm.
Ne?
Ja, die letztens auch gehabt, Comedian das angeguckt hatten, dass er dann gesagt hat, ja, da gibt es keine Autogramme und sowas, ja. Und noch Merch und so. Und dann 2 Minuten später stand er da, so in der Erwartungshaltung, dass die Leute vorbeikommen.
Ne, das fand ich auch dann auch komisch, ne? Da waren, ich weiß gar nicht mehr, wie viele wir waren, 100 Zuschauer waren das bestimmt, ne?
Ja,
und ich glaube noch nicht mal 10 Mannequins wollten Autogramm haben.
Aber ich glaube, da liegt ein bisschen an der Gegend hier in der Richtung, ne? So nach dem Motto, ey, ich muss da gewesen sein, um darüber erzählen zu können, dass ich da gewesen bin, aber richtig hin, weiß ich nicht.
Mhm.
Also, ich hatte es mal gehabt, mit meinem Bruder zusammen, da waren wir dann auch und haben es noch Comedian, also wir haben es dann durch Zufall an Weihnachten gegenseitig Tickets geschenkt. Nicht für denselben Comedian, aber für verschiedene. Und hatten dann den einen besucht, der war, wie viele Leute waren da, 300, 400 Leute oder sowas. Und da waren auch einige, die danach ein Autogramm haben wollten. Und wir standen so mitten in der Schlange, haben ein Foto gemacht, kurz ein, zwei Wörter gewechselt, Autogramm abgeholt und haben nachher gedacht, er hat zwar ein Momentchen Zeit gehabt, aber ist ja ein bisschen Druck irgendwie. Ne? Wir will ja nicht zu viel Zeit, ihnen die Zeit klauen und den Leuten dahinter nicht die Zeit klauen und so was im Zweifel. Und sind dann ein paar Wochen später, wo wir bei dem anderen Comedian gewesen sind, haben wir gesagt, okay, wir stellen uns da ganz hinten in die Reihe. Ganz hinten, haben wir ein bisschen mehr Ruhe.
Mhm.
So, und dann standen wir da und da habe ich gedacht, okay, dann macht das also mein Bruder halt. Ne? Dann macht er das halt. So, dann erzählt er jetzt. So, und dann stand er da, und ich war überrascht davon, bekam auch kein Wort raus. Den Comedian konnte man ansehen, dass er ziemlich müde war. Ne? Und auch jetzt keine Lust hatte, jetzt vor zwei schweigenden Leuten zu stehen und hatte dann gefragt, ja, wollt ihr, wie heißt ihr denn? Ja, Nico und so weiter, hat ein Autogramm geschrieben. Und dann wieder so, ja, wo kommt ihr her? So, ja, da und da und so, ne? Und dann wollt ihr vielleicht ein Foto machen? So, ihm war die Frage schon unangenehm in der Richtung. Und dann so, ja, ja, klar. Und dann, also das war ein bisschen eine absurde Nummer und Aber ist schon seltsam. Also ich glaube, damals, als wir Udo Lindenberg getroffen hatten in der Nähe vom Atlantik-Hotel, ich glaube, das war ein einfaches, also war es zwar, glaube ich, kein richtig, du hast ja mit ihm gesprochen und sowas. Aber ja, das war dann
purer Zufall gewesen.
Ja, ja, hatten wir doch gesagt, da wäre witzig, wenn er gleich um die Ecke kommt, weil wir hier vom Hotel Atlantik stehen. Dann kam er um die Ecke.
Und wir da ankamen, wie aus dem Nichts, ne? Und ist auch nichts wie er verschwunden hat. Und das Gute war ja gewesen, das war. Und er war echt gut drauf gewesen. Er hat dann noch gefragt, wo er herkommt, Borken und so weiter. Ist ja die Ecke, da, wo er herkommt.
Ja.
Und da hat er ja noch, das war kurz, glaube ich, ein Jahr, bevor er dieses große Comeback hatte, ne?
Also kurz, also er musste einen Zeitraum, glauben wir ja im Nachhinein, dass er zumindest schon die Studio-Sachen fertig gemacht hat.
Ja, ist ja meistens schon fast zumindest ein halbes Jahr.
Oder im Studio ist oder sowas, genau.
Ja. Ne, aber man konnte richtig sehen, dass der irgendwie so richtig locker war. Weil der hatte eine Zeit lang auch, war ja jetzt nicht weg vom Fenster, aber sehr wenig Erfolg gehabt.
Ja, genau. Das ist halt, ne? Also 90er, 2000er waren nicht gut zu ihm, wenn man das.
Aber das Lustige war nur, dass er auch ein bisschen schüchtern war, auf jeden Fall zurückhaltend war.
Ja.
Wir haben ihn gesehen, er hat uns gesehen, wir blieben stehen und er blieb auch erstmal stehen.
Ja.
Also wenn er sagen würde, soll ich jetzt zu den Knalltüten da hingehen oder nicht?
Ja,
ne?
Also was erwarten die jetzt von mir?
Ja, soll was erwarten die? Soll ich jetzt da hingehen?
Kommen die zu mir? Soll ich zu denen?
Und so? dann kam er natürlich, dann war er wieder in seinem Element da drin, ne?
Genau, bloß halt mit Schiebermütze und Sonnenbrille und nicht mit seinem Hut da, ja.
Ja, er gibt doch verschiedene Sachen. Am besten war ja auch immer noch Otto. Der hat ja nicht nur Autogramme gegeben, der hat auch die ganze Merchandise in Zuschauer reingeschmissen.
Genau, und das ist das, was ich nämlich wirklich in der Richtung bewundernswert finde. Ich meine, das war Münsterlandhalle.
Ja.
Da passen einige Leute rein. Und er hat es, glaube ich, nicht großartig angekündigt mit den Autogrammen oder sowas. Aber er kam halt, also war auch nicht so lange, dass wir da gewartet oder gestanden hatten oder so, sondern irgendwann kam er auf einmal raus und hat dann Autogramme verteilt und so.
Und ich weiß nicht, und einer sagte dann von seinen Gefolgsleuten, er soll nicht so viel reinschmeißen, das kostet alles Geld. Ne? Und da war dem so egal.
Ja.
Er hat sich so gefreut. War das nicht die 100-Jahre-Tour?
Ja, genau, war 100 Jahre Otto-Tour war das, genau.
Ja. Wie kam er nochmal auf 100? Er war 60 und 40 Jahre auf der Bühne, irgendwie sowas?
Ungefähr 50, also er hat gesagt, so genau, ungefähr 50 Jahre alt, hat er gesagt. Ja. 30 Jahre im Geschäft und seit 20 Jahren eine Legende.
Ach so, sowas.
Das war damals seine Aussage in Richtung, ja.
Ja. Nee, der war echt, das habe ich noch nicht erlebt. So freizügig.
Ja, aber wie gesagt, aber vor allem, ich meine, das waren eine ganze Menge an Leute, die da noch standen, ne? Also,
ja, sicher.
Und es haben auch eine ganze Menge Leute rein, passen ja auch in die Münsterlandhalle rein und so.
Ich weiß gar nicht, wie viele da reinpassen. 5.000?
Also auf jeden Fall vierstellig, das auf jeden Fall.
Ja, vierstellig auf alle Fälle.
Nee, also was natürlich interessant bei diesen, Sachen ist, weil du ja sagtest, ja, große Konzerte und das ist halt tatsächlich auch ein leichtes Problem aktuell. Also geht mittlerweile ein bisschen besser, aber jetzt nach der Pandemie war es halt so das Problem, dass nur noch die großen Veranstaltungen irgendwie gut verkauft waren. Die ganzen kleineren Sachen, also auch von bekannten Leuten, wenn die jetzt irgendwie eine kleinere Halle gemacht hatten oder sowas.
Mhm.
Ist ganz häufig abgesagt worden,
ach so,
die Auftritte. Weil halt nicht genug Plätze verkauft waren und sich das überhaupt nicht rentiert hätte, dazu machen.
Komisch. Wollen Leute alle lieber ins Stadion gehen?
Ja, und es ging halt dann weiter die Frage, okay, was ist der Grund? Und dann war es dann tatsächlich eher, okay, die Zugkraft der großen Stars, die jetzt wieder irgendwie auf Tour waren oder so. Und dann sind ja auch die Preise zum Teil hochgegangen für die ganzen Veranstaltungen und sowas. Und dann ist gesagt worden, okay, dann bezahle ich lieber 150 Euro für den Künstler oder die Künstlerin,
ja,
als dreimal 50 Euro für kleinere.
Also die Preise, die haben sich ja... Da ist kein Vergleich mehr. Der hat nicht nur verzehnfacht, ich glaube sogar fast verdreißigfacht die Preise gegenüber meiner Jugendzeit.
Ja, also ich meine, was war das nochmal für eine, was hatten wir denn, was war das für eine Doku oder worum ging es um die Stones oder sowas? Da waren ja auch die, nee, ich glaube, das waren irgendwo hatten sie dann so gezeigt gehabt, alte Tickets, was die gekostet hatten. Und so, also wirklich so aus den 70ern oder 80ern oder sowas. Ich glaube, war vielleicht Genesis oder so dabei, irgendwie 5 Mark oder so. Also es war ziemlich wenig. Sagen wir so. Also selbst wenn man es inflationsbereinigt auf heute ummünzt, das war sehr wenig. Aber andererseits, ich meine...
Es hat sich auch sehr viel geändert.
Alleine,
erstmal die Miete ist ja schon teurer geworden. Dann die ganzen Sicherheitsmaßnahmen gab es ja früher gar nicht. Die ganzen Sicherheitstross, der kostet ja auch Geld. Und dann den Aufbau alleine schon. Das kann man ja auch nicht vergleichen, wenn man bedenkt, viele sagen, ja, in den 60er Jahren, aber da hat die Band ja nur noch ihre Verstärker selber auf die Bühne geschleppt.
Genau. Ja.
Und dann ging es los. Aber in den 70er Jahren, da gab es ja schon eine Bühnenshow.
Ne? Ja.
Da mussten ja schon alleine schon ein paar LKWs haben für die Bühnenshow. Ich weiß nicht, was die alles gehabt haben. Zumindest Scheinwerfer war ja auch was Neues dann.
Ja, und dann fängt es ja an mit den Leinwänden, dass du die Leute auch von hinten dann irgendwie von hinteren rein sehen konntest und so.
Wird immer aufwendiger.
Ja. Ja, und das ist es halt. Also dieser Aufwand beim Aufbau, der muss ja bezahlt werden. Und dann, wie du schon sagtest, die ganzen
Leute,
Sicherheitskonzepte, die ja auch immer strenger wurden. Also ich habe Veranstaltungskaufmann gelernt. Und eine der ersten Sachen, die damals, also ich hatte dann auch so 3 Unterrichtseinheiten immer mit Veranstaltungen und so gehabt. Und die ersten Sachen, die damals dann mein Lehrer gesagt hat, war halt, ja, hättet ihr vor 10 Jahren die Ausbildung angefangen, wäre das jetzt hier, was ihr lernen müsst, bedeutend einfacher gewesen.
Ja. Und dann kommt auch hinzu, dass man, damals hat man ja von den Plattenverkäufen gelebt.
Ja.
Und mittlerweile und eigentlich schon seit zig Jahren leben die Künstler von den Live-Auftritten. Teilweise.
Auch, ja, ja, genau.
Und von diesen Verkaufen von T-Shirts
genau.
Und den anderen Klamotten.
Ja, ja.
Ne? Das hat sich auch geändert.
Ja.
Denn ich glaube, es gibt ja jetzt nicht mehr so viel, nur für uns Ältere, wir kaufen noch eine CD. Die meisten kaufen ja so diese Sachen ja gar nicht mehr, die streamen.
Genau, und da ist halt der Umsatz nicht so hoch. Genau. Also zwar für je nachdem, welchen Streaming-Anbieter du hast, wird es nochmal anders aufgeteilt und sowas. Aber häufig ist, je größer du generell bist, desto mehr verdienst du dran.
Aber früher, also in den 16, 17 Jahren, ist man auf Tournee gegangen, um die Platte zu verkaufen.
Ja, ja.
Da war praktisch der Auftritt, jetzt war eine Werbeveranstaltung für das Album.
Ja, ja.
Kann man jetzt so grob gesagt, es gab immer Ausnahmen, ne, aber grob gesagt.
Ja, da hatten die Touren ja auch noch so ganz häufig den Namen von dem Album gehabt.
Ja, stimmt.
Also ich hatte mal Nickelback gesehen und hieß es Dark Horse Tour? Ich glaube, das war sogar die Dark Horse Tour oder so, also von dem Album, der Name und so.
Ja.
Ich kann die hatten auch fast nur das Album gespielt. Also die haben das komplette Album gespielt und noch ein paar Songs dazu.
Mhm.
Ja, also, und da muss ich sagen, ich war nicht enttäuscht von dem Konzert, aber ich war in der Richtung halt, fand ich es schade, weil das war alles ziemlich 1:1 von dem, was auf dem Album ist. Also das war jetzt, ich kannte es ja von dir so, keine Ahnung, das ist natürlich ein schlechtes Beispiel, also schlechter Vergleich in der Richtung, aber wenn du dann halt die Purple Live in Japan hast, so, ne, du kennst die Songs von einem Album und dann hörst du die Live-Version davon. Das ist ja nicht nur ein Unterschied, sondern also ich finde live häufig auch besser, weil es ist cleaner, es ist rauer in der Richtung, ne, es ist halt reduzierter, weil du hast halt nicht die Möglichkeit, dann 50 Leute dann zum Teil da zu haben, die dann jeden kleinen Ton im Hintergrund spielen können und sowas. Ne, und dann hast du nachher einen Auftritt, wo du denkst, ja, irgendwie ist das 1:1 das Album und es ist cool, die da zu sehen und es ist auch cool, was die da zwischendurch erzählen. Und hier mal ein Schlagzeug-Solo und sowas. Da mal vielleicht ein, zwei Gitarren-Soli, aber im Prinzip hätte ich mir jetzt auch das Album anhören können und mir davon und dann ein Foto von den fünf Leuten von Nickelback.
Und das ist natürlich auch das Problem, was man als Künstler hat. Soll man jetzt die Sachen so bringen wie auf Platte?
Ja, ja, genau.
Oder soll man jetzt was einfallen lassen und tun ein bisschen umarrangieren?
Und glaube ich auch, dass das ein Problem ist. Das ist ein
Problem. Und einige Bands, die leben davon, dass sie halt die Sachen immer anders spielen. Das erwartet man sogar von denen.
Ja.
Und von anderen erwartet man, dieses Ton für Ton, da muss gleich sein. In den 60er Jahren hat man praktisch die Sachen so runtergenudelt, wie die auf Platte waren.
Ja.
Und wenn man es konnte. Man muss immer dazu sagen, hat teilweise sehr schlecht angehört. Und ich glaube auch, dass sie damals auch nicht so viel geübt haben. Es ging manchmal sehr viel in die Hose.
Mhm.
Es gibt ja genug Platten aus den 60ern. Mittlerweile kommt ja fast alles raus. Und wenn man das sich dann anhört, denkt man, oh, was haben die denn da gespielt?
Ja, ja, ja.
Da ging ja, klappt ja gar nichts. Ne?
Ja.
Das lassen wir mal außen vor, die 60er. Aber so ab den 70ern dann, wenn man Beispiel mit den Stones bleibt, die haben sie auch dann schon geändert. Die haben auch dann die Songs dann auch schon in Länge gezogen, ne? Mhm. Wie es halt so musste.
Mhm.
Was natürlich heutzutage dann wieder nicht passt. Aber man muss ja halt, du weißt ja auch mit Schlagzeug-Soli, Ende der 60er, Anfang der 70er gehört der Schlagzeug-Soli dazu.
Ja.
Wenn du das nicht gebracht hast, dann war man enttäuscht.
Ja.
Ne? Und das hat sie jetzt auch, hat sie dann nachher auch wieder gewandelt. Ne? Es wandelt sich halt alles.
Ja, ja, klar, klar. Ändert sich das alles, ja.
Guck mal, wenn man jetzt hier Dire Straits. Es gab den Auftritt im Rockpalast. Das war kurz nach der ersten oder zweiten LP. So 78, 79 herum. Oder kann auch 80 gewesen sein. Hat auch die Sachen fast so gespielt wie auf Platte.
Ja.
Dann in den 80ern. Da gibt es das berühmte Album. Der mir Name jetzt nicht einfällt. Ach, Alchemy heißt das.
Ja.
Da hat er auch alle Lieder schon richtig verlängert,
ja,
aber sehr gut verlängert. Wenn du das halt auf Swing hörst, was er da reingebaut hatte, ne, hat er daraus ein 10-Minuten-Stück gemacht. Aber sehr, sehr gute Melodieeinfälle gehabt.
Ja.
Richtig, richtig, richtig spannend. Und dann in den 90ern ging es wieder zurück.
Ja.
Ob er jetzt an den Lied keinen Spaß mehr gehabt hat, kann natürlich auch sein, ne? Dass er eben nicht mal dasselbe Lied spielen wollte.
Ja, ja, klar.
Aber dann ging es wieder zurück. Wandelt sich auch ein bisschen.
Ja.
Und wenn man das kann, gibt natürlich auch Künstler, die das nicht, die halt dann das Improvisieren halt wirklich nicht so drauf haben. was heißt improvisieren? Das Improvisieren ist ja immer so eine Sache, man sagt immer, er improvisiert, aber ich bin der Meinung, das ist auch vielleicht ein bisschen, aber ist doch alles ein bisschen eingeübt. Das ist ja genauso wie mit der Reihenfolge der Songs. Die ändert sich auch. Auch wenn man dieselben Lieder spielt, wenn man dann so die Setliste so im Internet dann nachguckt von der Tour, die haben dann den Song dann der, sagen wir mal, an 5. Stelle war, ist nachher an 10. Stelle, haben die gemerkt, besser wäre, wenn der Song doch am Ende ist und das vorne, das ändert sich auch mit der Zeit.
Ja, ja.
Es gibt natürlich noch ein anderes Problem, um die Zuschauer nicht zu enttäuschen. Je mehr Hits du hast,
ja.
Desto schwerer ist halt ja auch eine Zusammenstellung.
Mhm.
Ne? Das beste Beispiel ist ja nun mal die alten Bands, die alten erfolgreichen Bands wie Stones und Beach Boys und so weiter. Die haben so viele Hits, die müssen erst was soll man weglassen? Ich kann mir vorstellen, die wollen gerne mal was anderes spielen. Ne?
Ja, man müsste jetzt eigentlich mal sich so eine Setlist von den letzten Auftritten der Rolling Stones ansehen, um zu gucken, ob die immer dieselben, ich kann mir vorstellen, die spielen immer dieselben Lieder.
Leider. Ja, klar, im letzten Jahr, aber es gibt Ausnahmen, dass die auch wirklich mal Konzerte gemacht haben, wo die wirklich andere Songs gespielt haben.
Mhm.
Ne, da gibt's auch.
Ja,
ich weiß nicht, ich glaube, da war, glaube ich, 95 oder 97 um den Dreh rum, haben die wirklich mal andere Sachen gespielt.
Ja, natürlich, also ist das ein Problem, wenn du jetzt so lange im Geschäft bist oder sowas und dann...
Und ein Beispiel ist auch noch, das wollte ich jetzt anbringen, weil da auch wahrscheinlich viele kennen, das Gitarrensolo von Hotel California von Eagles.
Ja.
Das muss kommen. Rumimprovisieren.
Ja.
Es gibt eine Unplugged-Version von denen, der fängt ganz anders an. Ich glaube, mit Spanisch und so weiter, sehr gut gemacht, aber am Ende kommt doch das Gitarrensolo.
Ach so, so heißt das, okay.
Ne? Und wenn das nicht gekommen wäre, ne, das ist natürlich auch wieder so ein Teufelskreis. Ne? Du hast ein super, super Lied,
ja.
Und das muss jetzt auch so kommen. Ne?
Ja, und ich glaube, das wird auf jeden Fall eine große Sorge sein, dass die Leute dann quasi enttäuscht sind, weil du nicht das Solo 1:1 wie damals spielst oder sowas. Also da wird auch ein Grund sein, weshalb die dann sagen, okay, machen wir jetzt nicht. Und zum anderen kann ich mir aber auch vorstellen, dass so eine Art Versagensangst ist. Jetzt fängst du an zu improvisieren und es funktioniert aus irgendeinem Grund nicht. Da hast du genug Leute, die dann jetzt vor allem in Zeiten des Internets sagen, ja, ich wusste schon immer, der oder die ist viel, viel zu hoch gelobt, er hat überhaupt keine Ahnung von Musik.
Das stimmt, das Internet und so weiter ist halt ja auch mehr geworden. Damals hat man ein Konzert gespielt, keiner wusste, was los war.
Ja, genau.
In der Zeitung stand dann wohl kleine Artikel, die sind aufgetreten, entweder war es gut oder war es schlecht, aber nicht so genau, wie es heutzutage ist. Heute wird ja jeder Song analysiert und so weiter, und jedes Konzert.
Ja, hattest du das mitbekommen von dem Coldplay-Konzert mit dem CEO von so einer Tech-Firma oder so? Ne, Tech-Firma war das nicht, irgendwie so eine, ja, für eine großen Firma oder so, ich glaube Software-Firma war, ja doch, eine Tech-Firma.
Naja, hab ich nicht.
Die hatten in den USA, ist vor allem in den, durch diese Sportveranstaltungen wie Baseball und Football und sowas, da gibt es in den Pausen die sogenannte Kiss-Cam. Das hat quasi, du hast auf den Bildschirmen, die da überzusehen sind, wird die Kamera manchmal ins Publikum gehalten und dann gibt es so...
Ach so, dass dann in praktisch ein Ehemann mit einer anderen Frau
genau,
da
ja,
war, ne?
Nicht nur das, sondern er hat ein...
Oder mit der Angestellten oder so,
genau,
mit der Sekretärin oder so
Posten und dann auch, genau, und dann halt mit der Abteilungsleitung irgendwie von HR, also Human Resource, also Personalabteilung quasi, da irgendwie anscheinend was am Laufen hatten und dann...
Aber das ist natürlich auch wahrscheinlich auch ein Grund mit, dass bei dem Blitzerfoto auch nur der Fahrer drauf ist, ne?
Ja, ist tatsächlich so.
Ne?
Das ist,
stell dir vor, da wäre jetzt, du wirst geblitzt, genau. Und dann hast du eine andere Person neben dir. Und dann
kommt das Ding nach Hause und dann wird gefragt, genau.
Ne, das kann natürlich auch sein.
Ja.
Ja, das ist natürlich dumm. Aber das kannst du ja bei allen Gelegenheiten Pech haben. Aber wenn du beim Fußball bist.
Das wäre gar nicht, also das ist halt deshalb so groß geworden, wegen der Reaktion von den beiden.
Aha.
Sie hat sich auf einmal die Hand voll in den Augen. Er springt irgendwie hinter die Reihe hinter ihm oder sowas. So, dadurch kam natürlich die Idee, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und dann ging es halt mit dem durch. Wenn es nichts in der Richtung gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich nie aufgefallen.
Ja.
Aber es gab keine Kisscam beim Auftritt von Viv. Die gab es dann nicht, sondern er hat.
Nochmal, da, darauf zurückkommen. Ne?
Genau, wir müssen darauf zurückkommen, denn es geht gleich zum Interview. Und da wird auch nochmal kurz gesagt, okay, wo er herkommt und was er für Musik macht. Auf jeden Fall erstmal Shoutout an Viv, dass er es mitgemacht hat. Denn als dann eine Bekannte von mir gesagt hat, ey, Nico, hast du nicht Lust, irgendwie zu einem Auftritt zu kommen? Da ist ein Künstler, der heißt Viv Levaf, der macht so eine Wohnzimmerkonzerttour irgendwie durch mehrere Städte im Zeitraum September, Oktober. Und ja, du magst ja Musik, hast nicht Lust vorbeizukommen und sowas. Und da war meine erste Frage war dann nicht, wo, wann und wo, sondern eher, hat er vielleicht Interesse an einem Interview?
Ja.
Und ja, hat er gehabt, hat sich wirklich dann über eine halbe Stunde Zeit genommen. Also eine halbe Stunde haben wir jetzt hier raus aus dem Interview. Hat er über alles erzählt, über seine, wo er herkommt, bisschen wie es mit der Musik angefangen hat, was seine Inspirationsquellen waren oder beziehungsweise ein bisschen Vorbilder sind oder was er gerne hört und halt auch, wie er zu dieser Tour kommt und so, also viele Bereiche sind angeschnitten worden. Und wenn ihr dann auch noch ein paar Sachen wissen wollt über Hey Bulldog von The Beatles, dann bleibt dran.
Ja.
Denn da hat Papa nämlich auch noch einen Beitrag zu gehabt.
Ja, kurzer Beitrag.
Ja, das war doch überraschend lang am Ende doch.
Ich bin aber jetzt nicht mehr dazu gekommen, um die Hauptsache zu erzählen. Aber es ist praktisch dann so, dass die Beatles den jetzt als Abschluss, Beatles hatten den Song Lady Madonna rausgebracht mit einem Videofilm. Aber in dem Videofilm spielen sie halt nicht Lady Madonna, sondern Hey Bulldog.
Mhm.
Das ist halt lustig an dem Videofilm.
Okay.
Ist nie aufgefallen, erst irgendwann in den 90er Jahren oder 2000er Jahren ist halt jemand aufgefallen,
das passt halt, dann nicht. Ja.
Ne?
Okay, dann erstmal kleiner Hinweis noch, ihr könnt den Podcast abonnieren, also da, wo ihr jetzt gerade den Podcast, also ihr hört gerade den Podcast, gehe ich jetzt mal von aus. Liebe Menschen an den Empfangsgeräten, ihr hört gerade einen Podcast, dann müsst ihr irgendwo ein Sternchen oder ein Herzchen oder ein Abonnieren oder ein Folgen sein. Klickt da doch gerne drauf, denn dann verpasst ihr keine Folge von uns. Und wenn dann irgendwo so Sterne sind, so aneinandergereiht, die sind noch leer oder so, das heißt, ihr habt uns noch keine 5 Sterne gegeben. Das wäre auch noch praktisch, denn dann sind wir euch sehr dankbar. Und wenn ihr noch mehr Sachen wissen wollt, was wir zwischen vielleicht noch nebenbei machen, was ich jetzt in der nächsten, was vielleicht demnächst noch rauskommt bei einem anderen Podcast, wo einer von uns zu Gast sein wird, dann folgt uns auch auf Social Media, bei Facebook oder Instagram unter @papas.musikgeschichten. Wenn ihr sagt, ey, ich habe letztens eine Story da und darüber gehört, stimmt das? Wäre doch mal cool, wenn ihr darüber reden könntet oder wenn Papa mal was dazu erzählen kann. Dann schickt uns auch gerne eine E-Mail an papas-musikgeschichten@gmx.de und lasst auch gerne ein Like bei den Podfluencern da, denn wir sind nominiert, Papa, für den Jury Award des diesjährigen Podfluencer Awards, der Ende Oktober verteilt wird. Leider sind wir nicht da, aufgrund von den Renovierungsarbeiten, über die wir letztens schon gesprochen haben. Aber
das ist eine gute Zeit zu gewinnen. Weil es gibt ja die Geschichte von Jethro Tull damals.
Okay.
Die wurden auch für einen Grammy nominiert. Haben gesagt, oh, da gehen wir gar nicht erst hin.
Das ist aber nicht unser Mindset. Also wir wären gerne da gewesen, aber vorher war noch was anderes dazwischen.
Ach so.
Das hat sich dann jetzt erledigt und dann kam aber jetzt wieder was anderes
aber
dazwischen.
Aber auf jeden Fall, die sind nicht da gewesen und haben gewonnen.
Ja. Neben uns sind auch nominiert Streamcafé, also Marc und Jörg, mit denen wir schon eine gemeinsame Folge gemacht hatten. Kannst dich noch dran erinnern, ne?
Die Filmexperten.
Dann außerdem der Podcast One Words und Jura und Trash und Abteilung Verpeilung. Also lass da gerne auch ein Like dort. Alles tolle Podcasts, tolle Community, ganzen Podfluencer. Und jetzt gebe ich weiter an mein Vergangenheits-Ich. So, also wenn alles gut ist, hat gerade Zukunfts-Nico gesagt, was wir hier machen.
Ja, genau, das habe ich.
Ja, hast du?
Ja.
Wirklich? Alles?
Ja.
Auch? Okay, perfekt. Ja, erstmal zweimal Dankeschön, Viv. Einmal, dass wir, dass du das Konzert gespielt hast.
Danke sehr.
Und dann das Zweite, dass wir jetzt hier miteinander sprechen können.
Ja.
Dass du dir die Zeit dafür nimmst.
Ich freue mich, ja.
Die erste Frage, die mir von Anfang an irgendwie gebrannt hat, war, Wann hast du oder wie hast du mit der Musik angefangen?
Ich habe so immer, also ich fühle mich, dass ich so immer Musik gemacht habe. Aber ich weiß, dass ich habe mit 7 angefangen, Klavier zu spielen. Und dann, ich hatte die Möglichkeit, viele Instrumente zu lernen als ein Kind. Also Trompete und Cello und Kirche, Orgel und so weiter und Gesang. Und ich habe mit 14 meinen ersten Song geschrieben, weil mein Vater hat mich so der Beatles Number One CD gekauft. Und das war so der Eingang zur Popmusik. Und dann habe ich immer so gleichzeitig Klassikmusik und Popmusik gespielt.
Ja, ist interessant, dass du mit Beatles Number One gesagt hast, also ist diese rote mit der gelben Eins.
Ja, ja, ja.
Weil das war nämlich ein Gedanke, den ich zwischendurch mal hatte, wo ich dann dachte, also ich versuche Musik immer so zu assoziieren mit Musik, die ich kenne. Und habe bei den einen oder anderen Song gedacht, der könnte auch ein Paul McCartney-Song sein, also so Paul McCartney gemacht haben.
Das ist ein schönes Kompliment, ja, ich nehme das.
Dann hast du erklärt, also ich hätte mich erstmal darauf vorbereitet, dass du aus England kommst. Hast du erklärt, dass du nicht aus England kommst, genau, sondern aus Jersey.
Ja.
Habe ich auch gelernt, irgendwie eine Insel in der Nähe von Frankreich, die wohl irgendwie zwar britisch ist, aber nicht so britisch, dass sie mal Teil der EU gewesen ist und so. Mhm. Ansonsten, gut, das ist eine Sache für Geografie-Podcasts oder Geschichtspodcasts oder so. Aber warum dann nicht London? Oder wir haben letztens festgestellt, ganz viele Musiker kommen aus Birmingham. Duran Duran, Black Sabbath. Wer war sonst noch aus Birmingham, Papa?
Aus Birmingham war noch die von ein gewisser Danny Lane. Der hatte die Band Moody Blues gehabt. Danny Lane ist bekannt geworden bei den Wings. Dann ist noch, ich meine auch Jeff Lynne auf Electric Light Orchestra.
Ja, genau, ja.
Und reicht, ist doch schon sehr viel eigentlich. Man denkt immer nur London und natürlich Liverpool, aber Birmingham ist auch eine Musikstadt.
Und jetzt bist du aber nach Berlin gegangen. Wieso?
Ja, aber erst bestimmt London. Also nach dem Studium, ich habe nach London gegangen und dann 5 Jahre lang in London gewohnt und das war mir genug.
Dann hat es gereicht.
Ja, das hat gereicht. Also, und dann zwar in einen guten Punkt für mein Leben umzuziehen und ich habe 2 Mal Berlin besucht und das erste Mal war schrecklich und das zweite Mal war sehr schön. Und dann eine, die ich kennengelernt in Berlin, sagte, du sollst einfach umziehen, es ist schön hier. Und dann ich diese Idee hat so gewechselt und dann ja ein Jahr später zog ich nach Berlin.
Okay, und wie lange bist du jetzt schon in Berlin?
Seit 2017, also fast 8 Jahre, genau.
Ja.
Ja.
Und hast du auch schon Musik gemacht oder hast du erstmal noch was anderes gemacht, als du in Berlin gewesen bist?
Also ich habe immer Musik gemacht auf einen Weg.
Ja, okay.
Aber was ich, also ein Grund, warum ich habe auch so außer vom Landen geflogen, ist, dass ich war in einer Band für 5 Jahre lang und dann das kaputt gegangen ist und dann ich dachte, okay, jetzt ist eine gute Zeit, eine neue Sprache zu lernen und eine neue Kultur zu erleben und dann habe ich angefangen mit Vive La Valve als Künstlernamen zu spielen und genießen am ersten, also ganz allein also verantwortlich zu sein für alle künstlerische Frage und künstlerische Entscheidungen. Und ich fand das cool, weil früher ich habe so oft mit so einer Kumpel von Jersey Songs geschrieben und das war immer so, wir hatten so die gleiche Meinung über so viele Sachen. Also wir waren beide so Beatles-Kind und viel von Wings und Paul McCartney und David Bowie. Und wenn du mit so einem Freund mitkomponierst, du weißt genau, was die denken. Also du spielst so ein Akkord oder ein Wort und die sagen so ja oder nein. Und das hatten wir immer gemacht. Und dann war es schön als Vergleichung, dann so allein zu schreiben und denken, okay, ja, ich mag das einfach, weil ich will das machen.
Ja, aber okay, das ist nämlich dann auch spannend. Also es war dann auch schon eine Umstellung, wenn du dann sagst, du hast vorher zu zweit geschrieben und jetzt allein. So. Mm. Wie selbstkritisch bist du?
Ich glaube sehr, also zu selbstkritisch, würde ich sagen, weil oft ich habe so Songs, die sind schon fertig und ich bringe die nicht raus, weil ich überdenke zu viel. Mhm. Das habe ich gemerkt, ja.
Ja. Und wer sagt dir dann, okay, den Song kannst du nehmen? Dein Produzent oder Freunde, Familie?
Also letztlich, ja, also ich habe mein letztes Album und der letzte EP mit die gleich zwei Freunde aufgenommen. Einer, der spielt Kontrabass und einer, der spielt Schlagzeuge und hat die Musik produziert. Und die arbeiten schon in einer Band und wir spielen ganz gut zusammen und ja, die haben es geholfen, ein bisschen zu bemerken, also wenn was fertig ist. Aber wir hatten auch so einen besonderen Zeitrahmen und geplant, so ein Album oder ein EP zu machen und dann ist es einfach so. Wir haben die Songs gewählt und dann die sind da.
Okay, also, ja. Also dann die Hühner-Ei-Frage. Was war zuerst da, die Songs oder das Album? Also war dir klar, dass du hast du gezielt ein Album aufgenommen oder hast du gesagt, ich habe so viele Lieder irgendwie, die ich nicht unterbringen kann, die ich zu Ende machen möchte und pack die dann zusammen? Oder wie kam es, dass du dann ein ganzes Album gemacht hast?
Ja, ist eine interessante Frage. Ich hatte definitiv Songs, aber das ein Album zu machen war auch so ein Prozess, wo diese Ideen oder diese kleinen Songs ganz geändert waren. Also das erste Ding war zu sitzen mit die Producer und ich hatte so 20, 30 Songs ihnen gezogen und dann er sagte, ja, das ist einfach zu andere Richtung oder das geht nicht vielleicht oder ja, wir arbeiten an diese und dann wir haben so die Songs richtig ganz als eine Struktur oder ein Skeleton so gebaut und dann hatten wir geplant, so 14 Tage im Studio zu machen mit der Kontrabassspiele und dann hatten wir so einen Tag einen Song zu arrangieren und dann aufnehmen, alles auf einen Tag einfach. Und dann sind die Songs ganz geändert, also wir machen so der erste Ding live, Kontrabass, Schlagzeug und Klavier zusammen und danach kommt die andere, also Sachen vom die Arrangement, also Elektropiano oder Orgel oder andere Vokalen und so weiter. Und dann plötzlich man hört sich, wie die Song geendet ist und plötzlich eine Aufnahme ist. Und dieser Prozess endet sich auch die, was der Song heißt eigentlich oder was der Chord, der Kern der Song ist.
Ja, spannend, weil du hast ja gerade ein Konzert gespielt und da hast du ja auch Songs jetzt auch von deinem neuen Album gespielt, oder zumindest einen, dann hast du ja genannt, Moss. Mhm. Übrigens, ich habe mich gefreut, als du den gespielt hast, weil ich habe letztens noch auf einem Video von dir gesehen, wie du so einen Ausschnitt davon. Mhm. Und diese Verbindung, also ich kriege leider den Satz nicht mehr auf die Reihe, aber I'm a Moss for a Sadness oder so, Attracted by Sadness.
Mhm. I'm just a Moth that's attracted to Sadness.
Ja, genau, danke. Mhm. Toll, ich habe in dem Moment gedacht, warum bin ich nicht auf so was gekommen? Und also, weil du spielst ja hier nur mit Klavier und Gesang. Mhm. Und auf dem Album ist es ja fertig produziert, wie du schon sagst, mit Kontrabass, Schlagzeug, dann E-Piano, wahrscheinlich dann noch irgendwie so Atmosphäre und so irgendwie was drin. Mhm. Inwieweit würdest du sagen, ist das, was du jetzt gespielt hast, mehr an dem, was vorher gewesen ist, oder hat sich das auch noch geändert? Also du hast ja jetzt hier was gespielt, hat sich das auch noch dadurch verändert, dadurch, dass du den Song fertig produziert hattest?
Ja, definitiv. Also jetzt, als ich einfach mit Klavier und Gesang spiele, bringe ich unbedingt Sachen von Rhythmus, vom Schlagzeuger oder Teile von der Kontrabass mit, weil für mich das dann auch so ein Teil des Songs ist.
Ja. Ja. Okay, spannend. Ich habe es ja schon angedeutet, also wenn du zwischendurch Fragen hast, Papa, ich muss ihm kurz erklären, wir haben zwei Mikrofone, eins hat Viv, das andere habe ich gerade in der Hand und Papa sitzt so daneben und... Okay. du bist ja jetzt auf Tour, auf Deutschland-Tour. Wenn ich jetzt aber zu unseren Zuhörern sage, okay, ich habe hier einen Musiker da, der auf Tour ist, dann denken sie an Clubs oder vielleicht auch Hallen oder an Stadtfeste oder irgendwie... so Bühnen, irgendwie Open-Air-Bühnen und so. Du machst eine Wohnzimmertour.
Ja.
Ich glaube, ich habe während des Konzerts verstanden, warum du es machst, aber erklär nochmal, wie kamst du auf die Idee, eine Wohnzimmertour zu machen?
Ich liebe kleine, intime Orte, wo ich kann Musik teilen und Leute zusammenbringen und das ist der Hauptgrund. Zweitens, für mich ist es auch so, etwas so ein, nicht so ein Kampf, aber so ein Gegenteil von was, ein Gegending von was die in der Musikindustrie wollen, dass wir als Künstler machen. Und das heißt also, ein Tor soll eine große Veranstaltung haben, ausverkauft, und dass du sagst online, ja, ich habe alle ausverkauft und du kannst nicht reinkommen, und nur nach die große Städte, Berlin, Paris und so weiter fahren. Und vor 3 Jahren, ich habe so einen kleinen Wohnzimmer-Konzerttour gemacht, mhm, und alles über Couchsurfer organisiert, also diese Webseite, wo Leute angeboten, wenn die so ein Sofa-Bett oder, ah ja, oder was also frei haben, und bieten dann Leute, die reisen. Und das war so erfolgreich. Und ich dachte, okay, ich will weitermachen und ein, so einen grünen Nachhaltigkeit so Tour ja, machen. Genau, du also, weißt, was ich
ja,
meine.
Ja, genau, so eine nachhaltige Tour. Die,
genau. Ja, ja, ja. Und ich entscheide dann so mit Deutschland-Ticket über 50 Städte zu reisen und zu frage auf Leute auf Couchsurfing, ob die wollten mich nicht nur hosten, sondern auch Freunde, Familie, Nachbarn einladen zu meinem Wohnzimmerkonzert. Und dann bin ich immer so überrascht, wie Leute, die ich gar nicht kenne, lade mich ein in die Heimort und lade die Freunde ein, und dann spiele ich meine Musik für die. Und ja, es ist wirklich ein schöner Weg, Musik zu machen und Musik zu teilen.
Ja, spannend. Also das heißt also, alles wird über diese Website organisiert. Du sagst dann und dann bist du dort, mhm, und dann können sich Leute melden, die sagen, ey, willst du nicht bei uns spielen?
Ja.
Oder, ah, okay, interessant.
Also ich frage Leute, die schon sind auf Couchsurfing, eine ja, Couch zu bieten, und frage, ja, darf ich nicht nur pennen bei euch, sondern auch,
ah, okay, mhm,
wollen die Freunde einladen, und dann bringe ich meine Musiktechnik dabei und dann spiele ich für die Freunde und Leute da.
Ja, spannend.
Ja.
Also wirklich spannend. Also ich habe mich nämlich gefragt, wie man sowas organisiert kriegt, so nach dem Motto, ey, du hast doch gerade mein Album über meinen Shop gekauft. Hast du nicht Interesse, dass ich vorbeikomme oder so? So habe ich mir das am Anfang vorgestellt.
Also was ich finde, ist, dass Leute auf Couchsurfing sind schon so die Typen, die offen sind, also fremde Leute ja, zu ja, einbieten ja, in zu Hause. Also es geht ein bisschen Hand zu Hand, dass die dann offen sind, ein Konzert zu hosten.
Ja.
Ja.
Ja, stimmt. Also eine Freundin von mir, die hatte nämlich auch eine Zeit lang über so eine Couchsurfing-Website angeboten. Und war dann auch immer froh, wenn dann Leute aus irgendwie anderen Ländern kommen oder ganz anderen Teilen von Deutschland und so, um dann auch ein bisschen ins Gespräch und sowas zu kommen und sowas. Ne? Mhm. So, wenn ich jetzt sage, ich möchte, ich ziehe jetzt hier aus der Gegend weg, wo ich herkomme, und ziehe jetzt nach Berlin und mache Musik. Hallo Mama. Was würdest du den Menschen raten? Also wie fangen sie an? Was soll, genau, so ein paar Weisheiten, Tipps für junge Musikerinnen und Musiker, die dann jetzt sagen möchten, okay, komm, ich setze jetzt alles auf eine Karte oder so.
Du musst es machen, weil du es liebst, einfach. Also du kannst es erwarten, dass es viel Geld bringen oder dass du verdienst viel. Ja, leider vielleicht musst du auch so oft kostenlos was machen. Was ich richtig schön gefunden habe, ist, eine Freundekreise oder eine Musikfreundekreise zu finden, wo Leute sehr viel Lieb für Musik haben. Und ja, das ist, was für mich Geld ist. Also in Verbindung mit anderen Leuten, die wollen auch so kreative Sachen machen. Und es gibt bestimmt viele Kreise von die in Berlin, wo es gibt so viel Musik. Nicht nur in der Techno-Electronics-Szene, aber auch so in solche Musik, die ich mache. Und für mich, das ist schön, weil wenn Leute zusammenkommen, dann gibt es dann die Möglichkeit. Also wenn ich rede vom Studio, das ist das Studio von diese zwei Freunde, mit denen ich habe mein Album und EP gemacht. Und die haben so ein Studio, weil die auch so interessiert sich für analog Musik zu machen, und haben so ein analog Mischpult und viel Analog-Technik, Mikrofon und ja, andere Technik-Sachen dabei. Und wenn man kann so diese Sachen teilen, dann ist es einfacher, aus nach einem Studio zu fahren und sagen, ja, ich will 200, 300, 500 Euro pro Tag es mieten. Das geht einfach nicht für die meisten Leute. Mhm.
Ja. Genau, gerne auch nochmal über deine Musik, weil ich weiß jetzt, ich habe nicht mitgezählt, aber du hattest jetzt 8 oder 10 Songs gespielt, kann das sein, irgendwie in die Richtung?
Heute Abend?
Ja, heute Abend, genau.
Ja, vielleicht 10, 12.
Ja, irgendwie so, ich hätte jetzt auch so, ich hätte gesagt, du hast so ein Album gespielt, so von der.
Ja, sozusagen.
Und waren jetzt 2 Cover dabei, einmal von Bob Dylan und einmal von Philip Glass. Ich weiß nicht, sagt dir Philip Glass was? Hat mir vorher nichts gesagt, ne? Okay, also Papa, ich weiß nicht, ob man es hört, aber Papa hat gesagt, er konnte damit, also hat den Namen vorher jetzt auch noch nicht. Also mir sagte der Name ein bisschen was, aber okay, wenn du einen Song schreibst, wo kannst du ungefähr sagen, wie er dann. Was dann anfängt, hast du zuerst irgendwie eine Zeile im Kopf oder denkst du, setzt du dich gezielt hin und sagst, ich möchte über dieses Thema schreiben oder ist es so dieses typische, ich laufe durch die Straße oder durch die Stadt und mir fällt auf einmal das und das ein, ich muss das schnell notieren und setz mich dann zu Hause ran oder wie kommst du zu den Songs?
Ja, also was ist Inspiration? Was ist Inspiration eigentlich auf Deutsch?
Inspiration, genau. Inspiration, also, ja. Einfach nur Deutsch versuchen auszusprechen, ja. Dann passt das.
Ja, also diese Frage ist immer interessant. Also was kommt erst, also Wörter oder
Melodie,
keine Ahnung, Melody, ja. Sozusagen. Was ich finde, ist, dass die besten Songs, die ich geschrieben habe, kamen immer von Gefühl. Mhm. Und wenn ich manchmal gespielt habe und so nicht so gedacht, dass, ja, ich will was schreiben jetzt, einfach so verbindet, was ich gespielt habe mit Gefühl, dann kommt die richtig Wörter oder Melodie oder Akkorden raus. Und auch besser, wenn das kann so ein ganzes Stück sein, aber am meisten Fälle dann, du nimmst so ein Gefühl und das könnte so Wörter, viele Wörter oder einige Akkorde, viele Akkorde sein, aber du nimmst das dann und dann du wie sagt man, shapes das.
Ja, also, ja. Du bringst es in Form, bringst Kultur.
Bringst es in Form, genau. Und dieser zweite Teil ist genauso als wichtig. Aber wenn du fängst mit so etwas, das Gefühl hat und du weißt, dass das wird mit anderen Leuten auch verbinden. Also wenn du kannst das fühlen, dann hoffentlich dann alle anderen, die Zuhörer, können das auch fühlen.
Und wie lange sitzt du normalerweise an so einem Song?
6 Minuten und 30 Sekunden.
Und dann ist
es zu schreiben und dann ist es da. Genau so.
Das habe ich nämlich, ich glaube, auch wieder von Sheeran gehört, dass er gesagt hat, okay, wenn du länger als so und so lange dran schreibst, dann wird das nichts und dann packt das beiseite.
Ja. Ja, das ist praktisch.
Deshalb fand ich jetzt gerade spannend auch zu hören, dass du halbwegs so bestätigst, dass du sagst, okay, das Ding ist schnell draußen. Mhm.
Ja, es kann so psychologisch sein. Also wenn du kämpfst so hart, also etwas zu formen in und es geht nicht, dann vielleicht ist es ein Grund, es geht nicht.
Ja,
Manchmal sind wir so abhängig an eine Idee oder auf eine Serien von Reihe von Akkorden oder so, dass wir wollen das unbedingt im Sachen bringen. Und das ist auch ein Thema von im Studio zu gehen. Also ich kenne auch Künstler, die machen so viel auf Computer und wollen alle Kleinigkeiten ganz perfekt machen. Und unsere Prozess im Studio ist ganz anders. Also wir vertrauen uns als Musiker einfach zu spielen. Und ich weiß nicht am Anfang den Tag, wie genau das Aufnahme klingt, wird klingen, wird klang. Wir müssen uns vertrauen. Und das ist auch für mich so ein aufregender Prozess, weil du lebst einfach in diesem Raum, in dieser Zeit, durch die Musik. Was wir wollen immer vorbeibringen, ist das Gefühl, dass wenn du auf die Aufnahme hören, du fühlst dich auch, dass du in einem Raum, in einer Zeit bist und dass du zuhörst, was das passiert war und nicht was von vielen Aufnahmen. Das Gefühl, dass, ja, das war in einem Tonstudio gemacht und dann alles war ganz perfekt gemacht und vielleicht was du hörst war so, ja, ich sage immer auf Englisch, dass früher wir haben
Das ist auch ruhig auf Englisch sagen, wenn das immer
yeah,
auf Englisch
ist. That previously music was always like recording a live performance.
Ah ja, also Musik war früher eher so was, die Aufnahme von dem, was gerade passiert, was live passiert, was live yeah. aufgenommen wird.
And now it's like recordings, it's the other way around, you know. We make our recordings out of tons of many small performances.
Ja.
Also das ist zu sagen, dass wir, ja, wir korrigieren alles und wenn du hörst durch die ganze Schlagzeuge von einem Track, das ist so vielleicht 20 Takes mhm. also zusammengebracht. Und das ist so dann Music from Mouse, Music from Computers und mhm. nicht so Musik in der Echt.
Das heißt, du nimmst dir auch an einem Stück, also okay, hattest du ja kurz gesagt, also dein Album mit Kontrabass, Schlagzeug und wahrscheinlich Gesang oder Klavier in einem Zug aufnehmen und alles andere nachher drüberlegen, um es nochmal rund zu machen oder so ein schönes Gefühl. Das heißt also, du nimmst dann wirklich einen Take auf oder hast du mittlerweile auch dadurch, dass die Aufnahmetechnik halt so ist, auch so, dass du sagst, okay, na hier habe ich den Ton nicht ganz getroffen, ich mache nochmal diesen einen Ton nochmal nachträglich rein.
Aber wir versuchen mindestens das möglich mit Computer zu tun.
Ah, ja.
So ja, ja, wie du gesagt, wir machen so ja, am meisten Klavier, Schlagzeug und Kontrabass in einen Zug. Manchmal auch mit Gesang dabei. Und ja, machen wir dann doch so einige Takes. Aber ja, am meisten so 5 Takes Maximum.
Ja, und ja, ja.
Manchmal nimmt das ein bisschen länger. Aber dann, als wir dann übernehmen andere Sachen, so wie Elektropiano und so weiter, wir haben so technikerweise, dass alles klingt so in der gleichen
ja.
Rahmen.
Also, ja, so viel Platz ist nicht da im Studio, ne? Um dann mit 10 Leuten an sich zu sitzen und so.
Yeah.
Ja, genau.
Ja.
Ja, es ist spannend. Ich glaube, hatten wir schon mal drüber geredet, über Aufnahmen, ich glaube, im Rahmen vom White Album oder so.
Ja, ist ja so, wenn man jetzt zurückgeht in die 60er Jahre, wie du bist ja auch Beatles-Fan, hast gesagt, die ersten Platten haben sie ja praktisch so aufgenommen, jeden Song ist mal 5-mal gespielt und die beste Aufnahme genommen, kann man sagen.
Ja.
Und dann haben die gemerkt, nach der zweiten LP haben wir schon was drüber gelegt, Piano und noch ein bisschen mehr Percussion. Und irgendwann so in der Mitte der, man sagt immer die Salt and Pepper Zeit, da haben die praktisch so aufgenommen und die haben praktisch die haben gesagt, der Song geht 4 Minuten, also erstmal Schlagzeug 4 Minuten spielen und dann immer drüber gelegt. Und oder teilweise so rausgeschnitten, zusammengeschnitten. Das war doch keine, wie soll man sagen, natürliche Aufnahme mehr. Mhm. Da wurde alles im Studio dann zusammengeschustert, zusammengesetzt, aus mehreren Takes. Davon nehmen wir den Gesang, davon nehmen wir die Bassgitarre und davon nehmen wir das Schlagzeug.
Ja.
Und du machst jetzt also jetzt wirklich noch so weit, ja, man kann jetzt nicht sagen wie früher, aber versuchst zumindest, die Sachen in praktisch live aufzunehmen.
Also näher ist möglich, ja. Also was wir finden ist, dass wenn du kein, also die Beatles in dieser Zeit, die hatten so technical limitations sozusagen. Ja, also
hatten nur zwei Spuren gehabt oder drei Spuren.
Und dann muss alles also gebounced werden zusammen und dann du hast mehr Platz auf dem Mischpult. Wenn du so wie heute kein Technical Limitations habe, du kannst so 100, 200 Instrumente zusammenbringen auf einen Track, das ändert sich, also was der Kern von der Song ist. Und weil ich Songs schreibe und ich will die kommunizieren, dann es macht Sinn, also es ist praktisch dann das so live als möglich zu machen.
Du hast ja auch bei einem Song gesagt, dass der Produzent, habe ich so verstanden, gesagt hat, nee, du wolltest, glaube ich, noch einen Chorgesang dabei haben und Orchester dabei haben, irgendwie so. Und hat, glaube ich, der Produzent gesagt, nee, Klavier und Gesang reicht. Stimmt das? Bei einem Song war das gewesen.
Ja, also ich versuchte zu erklären, dass ich wollte immer mehr komplizierte Songs schreiben und dass eigentlich, manchmal einfacher ist besser. Ja.
In der Kürze liegt die Würze.
Okay, jetzt wollte ich gerade mit dem, was Viv gesagt hatte, aufhören, aber jetzt kommst du, müsst ihr doch mit was, könnte ich mit in der Kürze liegt die Würze aufhören. Oh, jedes Mal schaffen wir den Absprung nicht. Okay, deshalb zum Schluss. Jetzt haben wir über Beatles geredet, über Bob Dylan geredet und du hast einen Bob Dylan-Song gecovert und wir haben deinem, und du hast auch gesagt, dass eine Inspiration auch von den Beatles kommt. Deshalb dein Lieblingssong von den Bob Dylan und dein Lieblingssong von den Beatles.
Muss ich wählen. Also von so viele, was haben wir so, von 3000 Bob Dylan-Songs und 350 Beatles-Songs.
Hätte ich gewusst, dass du Beatles-Fan bist, du hattest ja gesagt, wir wollten ja Zugaben, haben wir gerufen. Und dann hast du ja gesagt, oh, ich habe eigentlich mein Repertoire schon durch. Mir fällt jetzt nichts mehr ein, was ich spielen sollte. Hätte ich gewusst, dass du Beatles-Fan bist, hätte ich gefragt, könntest du nicht Let It Be spielen?
Man kann immer so Let It Be spielen, das stimmt, ja. Let It Be ist ein guter, aber okay, ich wähle mal eine, der nicht so bekannt ist. Hey Bulldog.
Oh, stark.
Ja, das wäre echt, das wäre klasse gewesen.
Zu spielen, meinst du, oder?
Ja. Weil der Song, der ist ja wirklich, Anführungsstrichen, man kann nicht, es gibt keinen unbekannten Beatles-Song. Aber der hat ja eine Geschichte, der ist ja für einen Film geschrieben worden, für den Film mit Yellow Submarine. Hm. Und die Aufnahme ist entstanden, als sie das war im Februar 68, als die dann den Song Lady Madonna aufgenommen haben. Hm. Und die haben auch den Song Lady Madonna aufgenommen. Auf einmal sagte dann irgendeiner, wir müssen davon einen Videofilm machen. Ja, aber der ist ja jetzt vorbei, wir haben jetzt schon aufgenommen. Ja, habt ihr nicht noch einen anderen Song? Und haben die praktisch Hey Bulldog im Studio, also John Lennon hat ja wohl eine Strophe gehabt und diesen Riff, haben die praktisch den Song im Studio aufgenommen und war praktisch eine Session gewesen. Und dann haben die den Song für den Film Yellow Submarine abgegeben. Der ist natürlich auch wieder dumm gelaufen. Die Szene mit der Bulldogge wurde dann aus dem Film rausgeschnitten. Also ist der Song praktisch erst bekannt geworden, ein Jahr später, so Anfang 69, als der Soundtrack rausgekommen ist. Mhm. Also einer der besten, man muss wirklich sagen, es ist eines der besten Lieder von denen, ist praktisch fast nicht rausgekommen.
Wow, interessant. Ich wüsste das nie.
Ja, so, dann haben wir ganz viel gelernt. Du hast jetzt ein bisschen was gelernt. Und ja, nochmal vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast. Wir haben jetzt kurz nach 11 Uhr. Also hast du auch heute schon einen Hand, also bist du heute hier rübergekommen und sowas. Also deshalb noch vielen, vielen Dank.
Ich muss noch meinen Lieblings-Bob Dylan-Song erklären.
Ach ja, genau, stimmt. Ich wollte dich eigentlich aus der Nummer rauslassen, weil du.
Aber ich muss ganz schnell durch alle drei Trasen denken. Was soll das sein? Okay, ich liebe Highlands von Time Out of Mind, der 97-Album.
Oh, ein spätes Werk, ja.
Ja, weil es so typisch, also Dylan ist nicht eine Kunst, dass man kann einfach zuhören. Also auch die 60er Jahre Songs sind nicht, er ist nicht so musikalisch ein Mensch, würde ich sagen. Ja. Also er hat nur nicht so ein schöne Stimme, so wie John Bayer, so wie andere, die hatten viele von seinen Songs gefolgt. Aber wenn du magst zu folgen, also die Wörter, die er singt, dann ist Highlands ein guter Song, weil es krass lang ist, es ist so 16, 17 Minuten lang und es ist einfach eine Geschichte über seine Erfahrungen in Schottland, in den Highlands. Und ja, man fühlt sich viel von das Gefühl vom Song, also diese vielleicht Einsamkeit und Leerigkeit von diesem Ort. Und ja, ich kann es empfehlen.
Ja, sehr schön. Ja, zum Schluss, wo kann man dich finden? Also wenn man mehr von dir hören möchte, wenn man deine Musik hören möchte, ein bisschen was von dir mitbekommen möchte, wo du gerade irgendwie unterwegs bist, was du gerade machst. Rechtzeitig die Information bekommen. Ich meine, wann kommt dein Album raus?
Der Album kommt im Dezember raus.
Im Dezember.
Man kann so alles online finden unter Viv Levav. Also das ist V-I-V-L-E-V-A-V.
Okay. Super. Ja, vielen Dank, Viv, und viel Danke Erfolg.
Sehr. Ja, vielen, vielen Dank.